Der erste Text unter dem Thema, wie Gottes Reich wächst, findet sich im Alten Testament. In 1. Mose 9, ab Vers 12 bis 17. Gott sagt, das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Jedes Mal, wenn sich Regenwolken über der Erde zusammenziehen, soll der Bogen in den Wolken erscheinen. Und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben habe. Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Bogen wird in den Wolken stehen und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe. Dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe. Ein interessanter Text, nicht wahr? Gott schließt einen Bund mit den Menschen und er sagt, ich gebe euch dafür ein sichtbares Zeichen. Das hätte dem Abraham auch gefallen. Dem hatte Gott gesagt, du wirst ein großes Volk werden. Und der Mann wurde 100 Jahre alt. Das ist immerhin doppelt so alt, wie ich demnächst werde. Und er war immer noch nicht Vater und hat es immer noch nicht drangegeben. Weil Gott ihm gesagt habe, ich werde ein großes Volk aus dir machen. Hätte Abraham nur ein Zeichen gehabt. Aber Gott sagte ihm, guck den Sand am Meer an, so viele Nachkommen willst du haben. Guck den Sternenhimmel an, so groß wird das Volk werden, dessen Stammvater du sein wirst. Und Abraham dachte, toll. Aber seine Frau wurde einfach nicht schwanger. Und als er 100 war, war es endlich soweit. Wer Zeit hat und diesen Abschnitt in einem größeren Zusammenhang nachlesen möchte, den ich gerade gelesen habe, der wird merken, der Gott der Bibel ist nicht nur ein Gott, der voll Liebe ist und über alles das Mäntelchen der Liebe deckt, sondern es ist auch einer, dem mitunter der Kragen platzt. Er sagt, ich kann das nicht mehr anschauen, was die Menschen treiben. Das Unrecht, was auf der Erde passiert, es ist zu groß geworden. Ich muss was tun. Diese Noah-Geschichte ist eine höchst interessante Geschichte. Und ihr müsst nicht glauben, dass Gottes Wort, das Alte Testament, die einzige Literatur ist, die das überliefert. Wir finden in nahezu allen Kulturen Hinweise auf diese große Flut. Sogar in der alten chinesischen. Es gibt ein Schriftzeichen, das stellt genau das dar. Eine Arche, ein Schiff auf den Wellen. Mit Menschen drin. Ein zweiter Text. Dieser erste erinnert uns an den Regenbogen. Ich denke immer dran, wenn ich ihn sehe, so spannt sich die Treue Gottes um die Welt. Gott sagt, nie wieder soll mir das passieren. Und dieser Regenbogen, wenn ihr ihn seht, ist ein Zeichen meiner Treue. Ich halte mein Versprechen euch gegenüber. Und manchmal denke ich, dahinter steht so ein bisschen die rhetorische Frage, und wie ist es mit euch? Steht ihr auch zu eurem Versprechen? Ihr Christen. Ein Text aus dem Neuen Testament. Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29, und das ist der eigentliche Predigttext. Zu den versammelten Menschen sagte Jesus, mit der neuen Welt Gottes, Luther übersetzt mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Bauern und seiner Saat. Hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst. Der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körnern. Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten. Soweit Gottes Wort. Wir behalten diesen Text an der Leinwand. Und Jesus spricht in einem Gleichnis zu den Menschen. Das hat er damals gerne getan. Ein Gleichnis ist ein Vergleich, um etwas klarzumachen, was uns Menschen schwierig ist. Manchmal frage ich mich, was habe ich in den langen Jahren des Studiums eigentlich gelernt, da in Aachen? Dann wird mir klar, so ein paar Sachen sind doch hängen geblieben. Einer unserer Professoren, der sagte, eins ist ganz wichtig. Wenn es dir gelingt, komplizierte Zusammenhänge einfach darzustellen, dann bist du gut. Das hat mich begleitet, das ist wahr. Manchmal sind Dinge wirklich kompliziert. Und wenn es aber gelingt, sie so darzustellen, dass ein Fünfjähriger sie vielleicht verstehen könnte, das ist gut. Gleichnisse hatten die gleiche Funktion. Reich Gottes. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Diejenigen, die kräftig mitgesungen haben bei diesem Lied, bis zu uns wie ein Vater, die haben gesungen, deine Herrschaft soll kommen. Im Grunde ist dieser Text ja dem Vater unser entlehnt und vertont. Was bedeutet es, wenn wir beten, dein Reich komme? Wie kommt Gottes Reich? Als die Menschen damals in dieser Erwartungshaltung waren, in der viele Juden bis heute sind, nämlich auf den Messias warten sie, dann hatten sie bestimmte Vorstellungen, wie das sein wird, wenn Gottes Reich kommt. Die ticken genau wie wir. Wir haben auch unsere Vorstellungen. Wir bitten Gott, Herr, ich habe da so ein Problem. Kannst du mir helfen? Am liebsten würden wir ihm genau sagen, wie er helfen soll. Nicht wahr? So, das hätte ich am liebsten so und so. Das wäre klasse. Das würde gut funktionieren. Und Gott hält sich nicht daran. Stattdessen hilft er auf seine Art und Weise. Manchmal sehen wir diese Hilfe überhaupt nicht. Manchmal empfinden wir es zunächst gar nicht als Lösung oder als Hilfe. Aber im Nachhinein sehen wir, wie der Herr Dinge geführt hat. Als wir hingeflogen sind, sind wir in Weeze gelandet und wurden da abgeholt. Von Heinrich ist mit uns bis nach Dortmund gefahren. Auf dem Rückweg sind wir mit der Bahn gefahren, bis nach Köln. Von da sind wir dann nach Alicante geflogen. Ihr kriegt das hier nicht mit, aber im Moment ist Karnevalszeit. Und in diesem Zug, der nicht so übermäßig gefüllt war, wir waren auch recht früh schon unterwegs, saßen ein paar Jecke. Ruth fragte, was hast du für ein Kostüm an? Die waren zu viert, zwei Ehepaare. Der eine sagte, ich bin eine Blumenwiese. Waren nette Leute eigentlich. Haben uns auch ein Gläschen Sekt angeboten, echt guten Sekt. Ne? Machte ein bisschen wach und schmeckte. Aber ganz interessant wurde es, als wir dann in die Nähe von Köln kamen und sie sagten, sie sind unterwegs zu einem Gottesdienst, einem Karnevalsgottesdienst in einer der Kirchen dort. Auch der Priester ist verkleidet und schmückt seine Predigt etwas humoristisch aus. Ich dachte, interessant. Warum hat uns Gott diese Menschen jetzt in den Weg gestellt? Ich habe mich mit dem einen ein bisschen unterhalten und wir haben ein bisschen nachgebohrt, was erwarten Sie von diesem Gottesdienst? Warum gehen Sie dahin? Und warum ist es ein Gottesdienst? Und wie geht das zusammen mit Karneval? Mir stand die Frage im Hinterkopf, warum stellt uns der Allmächtige diese Menschen in den Weg? Wozu ist das gut gewesen? Keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir es einmal. Spätestens, wenn wir beim Herrn sind. Aber für irgendetwas war es garantiert gut. So hat er seinen Plan mit uns Menschen. Manchmal anders, als wir denken. Uns Menschen scheint heute alles machbar. Und wir sind sehr überrascht, was heute alles geht. Von unseren Teenies ist heute nur der Kilian da und Navata am nächsten Freitag. Wenn wir wieder Teenie-Kreis haben, ich habe dazugelernt. Ich habe gelernt, dass es Uhren gibt. Ja, die sind so groß wie meine Uhr, aber es ist eigentlich ein Computer. Und du kannst ganze Texte darüber ablaufen lassen. Und ich werde mal darauf achten, wenn ich die 10 Gebote abfrage, ob nicht irgendeiner so ganz unauffällig auf seine Smartwatch guckt. Mir ist aufgefallen, dass manche das tun. Und ich dachte immer, sie wollen mich daran erinnern, die Stunde ist zu Ende und sie langweilen sich und ich soll langsam mal zum Abschluss kommen. Aber vielleicht hat das noch andere Gründe, warum sie auf dieses Gerät da geguckt haben. Es scheint heute alles machbar. Und wir Menschen, wir werden im Moment mit einer Realität konfrontiert, dass eine Zeit kommen könnte, wo Bargeld überflüssig wird. Wir haben einen Chip, mit dem wir, der implantiert ist und mit dem wir bezahlen. Und kürzlich kursierte so ein Video von eigentlich einer Sekte, aber inhaltlich war das schon in Ordnung. Und ich schrieb zurück, als ich dieses Video bekam, ich sagte, mein Hund hat so einen Chip schon seit 14 Jahren. Aber der muss auch nicht bezahlen damit. Aber in diese Richtung gehen wir. Es scheint alles machbar. Immer mehr scheint die Naturwissenschaft davon überzeugt, dass alles machbar ist. Klonen. Erinnert ihr euch noch an das Schaf Dolly? Danach ist es Wissenschaftlern lange Zeit nicht mehr gelungen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, etwas zu klonen, also ein menschliches Lebewesen 1:1 duplizieren. Und jetzt ist es wieder gelungen, bei Schimpansen. Wir lesen von neuen Experimenten mit menschlichen Embryonen, aus denen man vielleicht sogar Ersatzteile für menschliche Organe produzieren könnte. Wir merken, die Entwicklung geht weiter. Was war das für ein Aufschrei damals? Das ist schon ziemlich lange her, als es die erste Herztransplantation gab. Unglaublich! Das Herz steht für das Leben eines Menschen schlechthin. Und auf einmal hat man jemandem ein Herz eingesetzt von einem anderen Menschen, der schon tot war. Und ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen. Und sobald man diesen Patienten ansprechen konnte, wie fühlst du dich? Hast du noch deine eigene Identität oder fühlst du dich wie ein anderer Mensch? Das ist die Welt, in der wir leben. Wissenschaftler greifen ein in die Urstruktur der Zelle. Und für diejenigen, für die das jetzt neu ist, nein, es ist längst an der Tagesordnung. Und in den ersten Zeiten der Bibel lesen wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Paulus schreibt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, sein ist die Ehre in Ewigkeit. Wissenschaftler sagen Unsinn. Alles ist erklärbar und damit machbar. Manche Wissenschaftler sagen, wir brauchen den Schöpfergott nicht mehr. Wir können es auch. Ich will kein Schreckensszenario unserer Zeit zeichnen. Ich will eigentlich vom Gegenteil reden. Und auch ein bisschen vom Gegenteil dessen, was wir auf dieser Konferenz miterlebt haben und wovon wir hoffentlich profitiert haben. Wir wurden trainiert in 2 Vorträgen pro Tag, pro Vormittag wohlgemerkt, also 4 pro Tag, auf alles Mögliche hin. Manchmal dachte ich, was hat das mit Gemeinde zu tun? Das war Management pur. Aber es gibt eben auch größere Gemeinden, wo diese Inhalte zum Tragen kommen könnten. Und dann dachte ich zwischendurch an meine Predigt, die ja schon fertig war. Ich musste sie ja schon vorher vorbereiten. Zwischendurch zweifelte ich, ob das eigentlich passt. Denn die Vorträge waren gut. Ja? Man hat uns viel beigebracht. Es waren Redner dort, die waren Koryphäen. Der eine hat bei den United Nations den Einführungsvortrag gehalten. Er gehört mit zu den besten Rednern weltweit zum Thema Leitung und Führung. Der war in Dortmund und wir haben ihn live erlebt. Und dann dachte ich an dieses Gleichnis. Jesus sagt, so sieht es aus mit dem Reich Gottes, wie wenn ein Mann, und jetzt bin ich bei einer anderen Übersetzung, den Samen aufs Erdreich auswirft und sich dann schlafen legt und wieder aufsteht, Tag für Tag und Nacht für Nacht, und der Same keimt und wächst und, das weiß der Bauer selbst nicht, ganz von allein bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Doch sobald es die Frucht zulässt, schickt er die Sichel hin, denn die Zeit der Ernte ist gekommen. Jesus versucht in vielen Gleichnissen anhand von Bildern zu erklären, was bedeutet Reich Gottes. Er wusste die Erwartungshaltung seiner Zuhörer und er wusste, dass sie falsch ist. Sie erwarteten einen, der stark kommt, der ein guter Politiker ist und der die Römer dahin zurückschickt, wo sie herkommen, Richtung Rom nämlich. Zur Zeit Jesu war Israel besetzt und jeder Römer ließ es gerne so einen Juden spüren, dass er eigentlich nur ein Mensch zweiter Klasse ist. Als Jesus sagte, wenn dir einer auf deine linke Backe schlägt, halte ihm auch die rechte da, oder was andersrum, die rechte und die linke. Na, auf jeden Fall, die eine sollst du ihm auch die andere hinhalten. Dann bedeutete das inhaltlich Folgendes. Ich habe es gelegentlich erzählt, jeder Römer hatte das Recht, einen Juden auf seine Wange zu schlagen, nur weil ihm gerade mal danach war. Und Jesus sagt, halt ihm auch die andere Wange hin. Und die Juden dachten, nee, das kann nicht der Messias sein. Reich Gottes, das soll doch so beginnen, wie im Alten Testament beschrieben, er wird kommen mit Macht und Herrlichkeit und uns befreien. Unsere Befreiung sah ganz anders aus. Jesus sagt, Reich Gottes geht anders. Was heißt eigentlich Reich Gottes? Da gab es diesen Theologen, diesen Nikodemus. Wir dürfen getrost davon ausgehen, dass er nicht nur ein sehr gelehrter Mann war, sondern heute würden wir sagen, er war Professor, er war Dekan dieser Fakultät. Er war der oberste Theologe. Und er fragt Jesus, wie wird das gehen mit dem Reich Gottes? Was muss ich tun, war die Frage. Merken wir, immer wollen wir Menschen was tun. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Nichts tun, von Neuem geboren werden. Im Matthäus-Evangelium wird von der Königsherrschaft Gottes gesprochen in der Bergpredigt. Neuere Übersetzungen sprechen von der neuen Welt Gottes. Ist mit diesem Begriff das Jenseits, also das Leben nach dem Tode gemeint? Oder hat es mit dem Heute und Hier zu tun? Spüren wir überhaupt etwas von Gottes Herrschaft? Oder ist vielmehr das Machtgehabe der Herren und Mächte dieser Welt, was wir zu spüren bekommen? Wenn wir heute Abend die Tagesthemen anschauen oder das Heute-Journal oder was immer ihr Nachrichtenmagazin konsumiert, spürt ihr etwas von Gottes Reich oder spürt ihr nur etwas von den Reichen dieser Welt? Wir wollen anhand dieses Gleichnisses noch einmal in Kürze, dieses Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, was Jesus mit Reich Gottes meint. Er sagt, das ist wie ein Mensch, der Samen aufs Land wirft, also sät, auf gut Deutsch. Ich habe gelernt, auch hier in Spanien sät man nicht so, sondern man wirft so. Und der Wind verteilt es entsprechend. Das ist nicht vom Säen auf einem vorbereiteten Acker die Rede, sondern vielleicht eher von Saatgut, was gesät wird in Hoffnung. Saatgut, das keimt, das wächst und Frucht bringt. Mich als Hobbygärtner wundert das. Wenn ich ein Gartenbeet nicht vorbereite, dann wächst da wahrscheinlich nur Unkraut. Und selbst wenn das Gartenbeet vorbereitet ist, irgendwie habe ich da nicht den grünen Daumen, keine Garantie, dass da wirklich das Saatgut aufgeht. Da gibt es noch so viele Schädlinge, die es hindern können. Ja, so schön wie der Bauer in diesem Gleichnis, möchte ich es im Grunde auch einmal haben. Das Saatgut hinwerfen, nichts mehr tun und alles wächst. Und Jesus sagt, so ist Reich Gottes. Das ganze Management, die ganzen Techniken, von denen in dieser Konferenz die Rede waren, die haben ihren Platz. Aber das Entscheidende kann man eben nicht tun und auch nicht lernen. Jesus sagt, ich möchte an drei Aussagen über diesen Text entlang gehen. Das Reich Gottes kann nicht beobachtet werden. Nur das Säen sieht man. Und dann hört es auf. Ein Biologe wird mir da vielleicht widersprechen, wenn ich behaupte, das Wachsen der Saat könnte man nicht beobachten. In der Mikrobiologie hat man längst herausgefunden, wie das vor sich geht. Aber wir müssen die Geschichte so verstehen, wie Jesus sie seiner Zeit erzählte. Da war das, was zwischen Saat und Ernte sich da vollzog, dem Normalsterblichen wie ein Wunder. Der Bauer wusste nicht, wie, heißt es da. Er kann getrost der Natur überlassen, dass sie ihren Job macht und er macht seinen Job. Das Vieh versorgen, die Geräte warten, dann ruhig zu Bett gehen und wieder aufstehen. Und es geschieht, die Saat wächst. Das ist das Geheimnis von Gottes Reich. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, manchmal denkst du, wie gerne würde ich das bei meinen Kindern beobachten. Ich habe sie christlich erzogen, aber sie gehen ihren eigenen Weg. Und da gibt es nichts zu sehen. Und Jesus sagte, gibt es auch nichts zu sehen. Dein Job ist das Säen. Und den Rest kannst du getrost mir überlassen. Der Hamburger Theologe Helmut Thielicke schrieb dazu, es ist ein unsagbarer Trost, zu wissen, dass inmitten der Unheilsgeschichte, die der Mensch macht, dass inmitten unserem Planen und sich Verspekulieren, dass inmitten von unserem Gestalten und Verunstalten, dass mitten in seinem Aktivismus und seinem Scheitern ein noch ganz anderer Strom des Geschehens fließt, nämlich, dass Gott die Saat wachsen lässt. Und dazu gehört der Bund, den Gott mit Noam geschlossen hat. Er sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gerade da werden die Grenzen des Menschen, die von Gott gesetzt sind, sichtbar. Denn in Frost und Hitze, in Sommer und Winter kann der Mensch zum Glück nicht eingreifen. Er kann höchstens durch Umweltverschmutzung eine Umweltveränderung, eine Klimaveränderung herbeiführen. Doch das ist nicht so schlimm, weil ein bekannter Politiker, und er ist ziemlich blond, sagt, das kann man nicht beweisen. Christian Morgenstern schrieb dazu sarkastisch, weil, so schloss er messerscharf, was nicht sein kann, nicht sein darf. Doch auch wenn es in diesem Gleichnis nicht angeführt ist, auch im geistlichen Leben gibt es Schädlinge, die das geistliche Leben hemmen und manche Bereiche gar absterben lassen. Das führt dann dazu, dass ein guter Baum plötzlich faule Früchte bringt. In Form von bösen Briefen, in Form von zerstörerischem und im wahren Sinne des Wortes faulem Gerede. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und die Saat geht auf. Da geschieht etwas. Gottes Reich ist ein Geschehen, das sich dem Einflussbereich des Menschen entzieht. Im Lukas-Evangelium lesen wir, das Reich Gottes ist nicht so, dass wir es beobachten können. So wie wir wachsen, der Saat nicht beobachten können. Im eigenen Garten kann ich nicht ständig nach dem Samen graben, um zu schauen, ob er schon gekeimt hat und wächst. Man würde die Saat kaputt machen. Ich war kürzlich drauf und dran. Da habe ich vor ein paar Monaten etwas in die Erde gesteckt. ich weiß nicht, ob sich da was tut, aber ich wüsste es so gerne. Weil wenn es sich nichts tut, würde ich noch einen Anlauf machen. Aber ich denke mir, wenn ich da jetzt grabe, mache ich es wahrscheinlich ganz kaputt. Ich werde mich in Geduld üben müssen. Manchmal ist es so auch in der Gemeindearbeit. Immer wieder werde ich gefragt, wie läuft's bei euch in Torrevieja? Wie viele Gemeindeglieder habt ihr inzwischen? Und ich rede mich gerne ein bisschen raus und ich sage, willst du wissen, wie viele Gemeindeglieder wir haben oder wie viele Besucher? Weil es ist andersherum als bei dir in der Gemeinde. Wir haben mehr Besucher als Gemeindeglieder. Ja, gerade die Landeskirche, die staunen da nicht schlecht. Wie ist das? Hast du Erfolg? Kann man den Erfolg denn sehen? Kann man das messen? Ist die Anzahl der Gemeindeglieder ein geeignetes Messwerkzeug? Ich glaube, nein. Wir haben auch in diesem Jahr wieder Kalender verteilt. Am Anfang des Jahres, ich glaube, ein letzter liegt dort am Ausgang. Ihr dürft ihn gerne mitnehmen und das erste Blatt direkt abreißen. Mich fragte jemand, tut sich da was? Gibt es ein Feedback von den Kalendern, die ihr vielleicht das letzte Jahr verteilt habt? Es gibt nicht immer Feedback. Nicht immer kannst du sehen, dass etwas Wurzeln geschlagen hat. Man muss Geduld haben. Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe, sagt Gottes Wort. Das kommen wir zu der zweiten Beobachtung im Text. Gottes Reich ist nicht machbar. Ich bin froh für jeden Vortrag, den wir da in den letzten Tagen in Dortmund gehört haben. Und schon im Flugzeug habe ich mir einige noch einmal angehört und gemerkt, einige Sachen habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, nicht verstanden. Vielleicht war ich abgelenkt, weiß nicht. Aber Gottes Reich ist nicht machbar. Gemeindewachstum ist nicht machbar. Wir können unser Engagement wohl einbringen. Und das sollten wir tun. Der Herr wird das segnen. Aber es ist trotzdem nicht machbar. Es liegt letztlich bei ihm. Ob Menschen zum Glauben kommen, liegt letztlich bei ihm. Menschen können nicht alles machen. Das Gleichnis sagt uns, dass der Bauer alles werden lässt. Er wartet, bis die Saat aufgeht. Das ist für uns heutige Menschen gar nicht so einfach. Warten fällt uns doch schwer, nicht wahr? Also mir auf jeden Fall. Und auch die fast 2 Jahrzehnte hier in Spanien, ich lerne es einfach nicht. Immer wieder merke ich, warten nervt. Mich zumindest. Wie ärgerlich ist es, wenn der Zug Verspätung hat? Wie ärgerlich, wenn man im Stau steht und den Eindruck hat, man verknallt und vertrödelt die Zeit. Und dann kommt man zu spät. Das Warten auf Gottes Reich fällt genauso schwer. Wir möchten gerne eingreifen. Wir möchten Gott sagen, wo er eingreifen sollte. Unser ältestes Gemeindeglied ist weit jenseits der 90. Und dieses Jahr näher der 100 als der 90. Ich werde nie vergessen, wie Bertha mir sagt, ich bete seit über 50 Jahren für meinen Sohn. Und irgendwie rührt sich da nichts. Und man spürt regelrecht, sie möchte graben und möchte gucken, gibt es da wenigstens ein kleines Würzelchen? Und ich sage, Bertha, glaub mir, nicht eines deiner Gebete für deinen Sohn hat Gott überhört. Oder ist verloren gegangen zu seiner Zeit. Wir wollen abwarten, vielleicht wird sie es nicht mehr erleben. Das Gleichnis macht uns ganz krass unsere menschliche Ohnmacht deutlich. Der Bauer in unserem Gleichnis, er nimmt es irgendwie sehr locker. Er geht schlafen, wacht auf, geht wieder schlafen, die Saat wächst. Er kann mit bestem Gewissen ruhig schlafen und geht seinen anderen Pflichten nach. Dieses Wort, was hier gemeint wird, meint nicht Faulheit, sondern es meint Unbekümmertheit. Das müssen wir lernen. Es ist nämlich nicht alles machbar, sondern vieles geschieht ohne unseren Einfluss. Und eine alte Segensbitte laut: Herr, segne unser Tun und Lassen. Wir bitten meistens nur für unser Tun, nicht wahr, dass er es segnet? Aber manchmal müssen wir dafür beten, dass er auch unser Lassen segnet. Gottes Reich ist nicht machbar. In christlichen Kreisen sprechen wir gerne davon, dass wir Gottes Reich bauen wollen. Aber vor dem Hintergrund dieses Gleichnisses ist das eigentlich eine Anmaßung, nicht wahr? Wir können doch Gottes Reich nicht bauen. Wenn schon, dann baut er sein Reich selbst. Er lässt es wachsen. Gottes Reich kann bezeugt, aber nicht gemacht werden. Das bedeutet konkret, dass keine auch fanatische Aktivität Gottes Reich herbeimanipulieren könnte, sondern dass Gottes Reich wächst und manchmal auch trotz unserer Aktivitäten wächst und auch trotz unserer Passivität wächst. Das Wachsen des Reiches Gottes entzieht sich dem Einflussbereich des Menschen. Luther sagte einmal, Lutherjahr ist ja vorbei, aber ich denke mir, auch in diesem Jahr darf ich hin und wieder mal so vorsichtig Luther zitieren. Er sagte: Während ich mein Tröpflein wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Der Luther, ne? Der hat's drauf. Der letzte Punkt. Gottes Reich lässt sich auch nicht aufhalten. Es wächst von selbst. Eigentlich müsste man sagen, automatisch, müsste man aus dem Griechischen übersetzen. Das hat natürlich nichts mit Automat zu tun, aber das Wort steht hier eigentlich. Es bringt Frucht hervor, es wachsen Halme, es reifen Ähren. Was braucht es mehr? Es wächst unaufhaltsam und wenn es so weit ist, dann schreitet der Bauer zur Ernte. Das Gleichnis ist eine Antwort auf die Frage, wann kommt Gottes Reich? Dein Reich komme, beten wir. Und die Antwort Jesu war ganz überraschend für seine Zuhörer. Er sagt, das Reich Gottes ist schon da. Jetzt schon da. Die Theologen fragten die Jünger von Jesus: Warum fasten deine Jünger nicht so wie wir? Um das Reich Gottes vielleicht ein bisschen zu beschleunigen, damit es kommt? Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Er will sagen, die Hochzeit hat längst begonnen, denn der Bräutigam ist längst da. Jesus hat den Samen nämlich längst in die Erde gelegt und er wächst bereits. Und er wird aufgehen. Wie? Das wissen wir nicht. Er wird sichtbar, wenn die Halme und Ähren reifen. Das wird unaufhaltsam geschehen, vielleicht aber auch in anderen Zeitbegriffen, als wir sie kennen. Das Gleichnis von der selbst aufgehenden Saat kann die Herrschaft Gottes nicht beweisen, aber kann uns helfen, sie zu verstehen. Gottes Reich kommt trotz allem zur Vollendung. Keine Christenverfolgung wird das aufhalten. Als Gemeinde Christi können wir etwas tun, und zwar nicht, indem wir die Saat beobachten, sondern wie der Bauer anderen Aufgaben nachgehen, die in unserem Einflussbereich liegen. Und da gibt es einige. Christliche Gemeinde lebt da, wo Christen das Reich Gottes glauben und erwarten. Der letzte Satz in unserer Bibel lautet: Ja, komme bald, Herr Jesus. Das Reich Gottes ist schon da. Es wächst. Es wächst, wir können es nicht machen. Das Reich Gottes, es ist da. Das Reich Gottes kann nicht beobachtet werden. Das Wachsen, es geht vor sich. Aber es kann eben auch nicht aufgehalten werden. Lieber Gottesdienstbesucher, du bist Teil dieses Reiches, darum bist du hier. Deine Aufgabe ist zu säen und dann zu hoffen, zu beten, zu glauben. Und Gott, er steht zu seinem Wort, er sagt, Gottes Reich wächst. Du mach deinen Job, ich werde meinen machen. Ich bin so froh darum. Manchmal denke ich, ich hätte mehr, gerne mehr Frucht. mehr Sichtbares. Ich arbeite gerne handwerklich und mir ist klar geworden, warum. Ich sehe dann ein Ergebnis. Wenn ich ein paar Quadratmeter Fliesen gelegt habe, dann gucke ich und sage, ja, hätte besser werden können, aber ist nicht schlecht. Gutes Ergebnis. In der Gemeindearbeit ist das häufig nicht so. Dieses Gleichnis ermutigt mich sehr, dran zu bleiben und zu vertrauen. Gott macht seinen Job. Er macht ihn gut. Ich muss meinen machen, so gut ich kann. Sagt ihr dazu Amen?